Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie noch nicht begrüßen. Nochmals einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben die Night of Science gut überstanden. Ich sehe dem einen oder anderen an, dass das Schlafdefizit sich ein klein wenig aufgebaut hat. Aber wir sind jetzt beim letzten Vortrag dieser Night of Science und ich freue mich, dass wir trotz einer langen Nacht noch immer einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich des Themas annehmen wollen, Arzneimittelfälschungen. Wie ich finde, ein wichtiges Thema. Und die erste Aussage, die ich an dieser Stelle machen möchte, meine Damen und Herren, ist die, dass ich festhalte, dass die Arzneimittelversorgung hier in Deutschland, was die Sicherheit der Arzneimittel betrifft, was die Frage betrifft, haben wir hier Originale im Handel, die dann auch bei Patientinnen und Patienten zur Anwendung kommen, da kann ich Ihnen sagen, da sind wir ziemlich auf der sicheren Seite. Aber ich werde Ihnen versuchen, in den nächsten 30 Minuten aufzuzeigen, dass das nicht überall auf der Welt so ist und dass das Thema Arzneimittelfälschungen nicht nur ein wirtschaftliches Problem ist, sondern vor allem auch ein ethisches Problem, insbesondere dann, wenn Arzneimittel in Bereichen eingesetzt wird, wo es wirklich sozusagen um die Wurst geht, wo es darum geht, Leben zu erhalten bzw. zu verlängern. Und wenn dann gefälschte Arzneimittel eingesetzt werden, ist das ein Riesenproblem. Lassen Sie mich das Ganze ein klein wenig mit Zahlen unterlegen. Die Weltgesundheitsorganisation mit ihrem Sitz in Genf schätzt, dass der weltweite Umsatz mit gefälschten Arzneimitteln ungefähr 75 Milliarden US-Dollar beträgt. 75 Milliarden US-Dollar. Da kann man sich mal vorstellen, welche Interessen dahinter sind. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum Arzneimittel heute gefälscht werden, aber auf einen Punkt hier möchte ich schon eingehen. Leider ist es so, dass das Thema Arzneimittelfälschungen nicht in einem Ausmaß strafbewehrt ist, wie ich mir das wünschen würde und wie es für andere Bereiche gilt. Wenn Sie heute in bestimmten asiatischen Ländern mit einer kleinen Menge Rauschgift sozusagen angetroffen werden, Rauschmittel, wie sie Professor Dingermann gestern auch vorgestellt hat in seinem Vortrag über Joe Cocker, dann droht den Betreffenden unter Umständen die Todesstrafe. Wenn sie heute Arzneimittel fälschen, dann ist das oftmals sozusagen wie ein Kavaliersdelikt geahndet und das ist natürlich eine schlechte und verzerrte Lage und man müsste eigentlich hier auch mal für Ordnung sorgen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA warnt, wie übrigens auch andere Organisationen, vor einer deutlichen Zunahme von Arzneimittelfälschungen und die Europäische Kommission hat an ihren Grenzen im Jahr 2006, dafür gibt es bereits belastbare Daten bezüglich der statistischen Auswertung, Millionen von Packungen an gefälschten Arzneimitteln sozusagen beschlagnahmen können und auch hier am Frankfurter Flughafen werden alltäglich gefälschte Arzneimittel zuhauf festgestellt. Wo treten jetzt diese Arzneimittelfälschungen vor allem auf? Ich habe gesagt, Deutschland ist ein einigermaßen sicheres Land. Die großen Hotspots befinden sich vor allem in Afrika. 50-60% aller Arzneimittel, die auf diesem Kontinent sozusagen umgesetzt werden, sind gefälscht. Da kann man sich vorstellen, was das für eine Dimension hat. Und das bedeutet natürlich für die Betroffenen eine Katastrophe, insbesondere, weil natürlich diese Arzneimittel auch dringend gebraucht werden. Mexiko, Lateinamerika, Südostasien, die ehemalige Sowjetunion bzw. auch in den USA finden wir Arzneimittelfälschungen in diesem Ausmaß. Die Quelle hierfür ist die Weltgesundheitsorganisation. Man kann sich natürlich fragen, wo werden diese Arzneimittel gefälscht? In erster Linie, klar. Es gibt heute ganz klar Zuordnungen. Wir können sagen, dass der asiatische Raum heute ein Riesenthema ist. In China wird gefälscht, auch in Bangladesch wird gefälscht. Wir wissen, dass es auch Hotspots gibt in Weißrussland, in der Ukraine und auch in anderen Ländern, beispielsweise in Südamerika, ist bekannt, dass es Länder gibt, wo Arzneimittelfälschungen sozusagen produziert werden. Ein Riesenthema, meine Damen und Herren, ist das Internet. Das Internet ist heute aus keinem Lebensbereich mehr wegzudenken und bei vielen Vorteilen, die wir alle mitsamt kennen, müssen wir doch festhalten, dass insbesondere dann, wenn Arzneimittel aus dem Internet bezogen werden, aus dubiosen Quellen, die große Gefahr besteht, dass man ein gefälschtes Arzneimittel sozusagen sich besorgt mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Fernreisen ist auch ein Thema, meine Damen und Herren. Wenn Sie heute nach Afrika fahren, ja, und sich da irgendwo in einem zentralafrikanischen Land mit Arzneimitteln versorgen, nach dem Gesichtspunkt, hier ist ja alles ein bisschen billiger und günstiger, dann besteht auch die große Gefahr, dass Sie hier auf Arzneimittel stoßen, die in kommen wir gleich dazu. Wir kommen gleich zur Definition. Wir werden uns gleich ansehen, welche Typen von Arzneimittelfälschungen es gibt. Da gibt es natürlich ganz viel. Wenn nur der Umkarton gefälscht ist, ist das noch unkritisch. Ja? Es gibt ja ganz große Abstufung. Wir werden das gleich ansehen. Die deutschen Behörden warnen über das Bundeskriminalamt bzw. über die Zollbehörden, dass es insgesamt gesehen zu einem deutlichen Anstieg der Arzneimittelfälschungen kommt. Und jetzt sind wir schon beim Thema. Ja? Man sieht hier, die Wachheit, die Vigilanz ist noch groß. Einzelne Zuhörer können es gar nicht erwarten, bis wir sozusagen die sauberen Definitionen hier haben, was ein Arzneimittel, ein gefälschtes ist. Ein gefälschtes Arzneimittel ist hinsichtlich seiner Identität oder Herkunft vorsätzlich und in betrügerischer Absicht falsch gekennzeichnet. Arten von Fälschungen. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt den richtigen Arzneimittel mit dem richtigen Wirkstoff, aber die Dosis ist falsch. Zu hoch oder zu niedrig? Beides kann natürlich problematisch sein. Es gibt gefälschte Arzneimittel, da ist nicht der deklarierte Wirkstoff enthalten, sondern ein ganz anderer Wirkstoff. Oder ein zusätzlicher Wirkstoff ist enthalten oder gar kein Wirkstoff. Sieht man sehr häufig in Afrika. Malaria-Arzneimittel, HIV-Arzneimittel. Ohne Wirkstoff. In höchstem Maße unethisch. Unverpackte Ware, Verlängerung des Verfallsdatums, gefälschte Verpackungen und oder Beipackzettel, gefälschte Blister. In dieser Bandbreite kann heute alles auftreten. Und die große Herausforderung ist es natürlich auch an dieser Stelle, diese gefälschten Arzneimittel zu erkennen. Und ich kann Ihnen eines sagen, es gibt heute Arzneimittel, die sind so perfekt gefälscht, dass Sie als Laie schon gar keine Chance haben, ein Original von einer Fälschung zu unterscheiden. Und selbst wenn Sie eine entsprechende Ausbildung haben, als Pharmazeut, als Apotheker, sind Sie auch manchmal in der Lage, nicht ohne weiteres festzustellen, ob hier eine Fälschung vorliegt oder nicht. Sie brauchen dann schon ein umfassendes analytisches Equipment, um hier die Sachen tatsächlich differenzieren zu können. Das da, meine Damen und Herren, ist sicherlich eine Apparatur, wo die Arzneimittel, die damit oder darauf hergestellt werden können, sicherlich nicht den höchsten Qualitätsstandard entsprechen, das kann man sich vorstellen, aber das sind Bilder, die entsprechen sozusagen den Originalen. Das ist eine Apparatur, die aus einer Fälscherwerkstatt sozusagen sichergestellt wurde und man kann sich vorstellen, dass unter solchen Standards, um das einmal so zu formulieren, ein qualitätsbezogenes Produkt wohl nur kaum denkbar ist. Warum sind gefälschte Arzneien insgesamt gesehen wirklich gefährlich? Arzneien können vor allem toxische, giftige Inhaltsstoffe enthalten, unbekannte Verunreinigungen und die Gründe hierfür sind der Einsatz billiger Ausgangsstoffe, unhygienische Herstellungsweisen. Ich komme noch einmal auf diese Apparatur zurück, da kann man sich vorstellen, dass das nicht gerade das Beste ist und eine ungenügende Reinigung zwischen verschiedenen Herstellprozessen. Ich möchte an der Stelle sagen, dass wir insgesamt gesehen ein Problem haben, mit der Arzneimittelproduktion insgesamt auf unserer Welt. Globalisierung bedeutet heute für uns, dass wir oftmals gar nicht mehr in der Lage sind, alle Prozesse hundertprozentig zu überblicken. Früher mal sind Arzneimittel bzw. Arzneistoffe sozusagen vor Ort produziert worden und man hatte gut die Möglichkeit, hier einzugreifen in Bezug auf Qualität, auf Qualitätssicherung, auf Monitoring, auf Überprüfung der Qualität. Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Beispiel erzählen, wie schwierig die Sache geworden ist. Vielleicht haben Sie wahrgenommen, dass es vor einigen Jahren eine Situation gab, wo gefälschtes Heparin, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, in den amerikanischen Verteilerkreis gelangte, dort zu Arzneimitteln verarbeitet wurden und innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von Todesfällen auftrat. Heparine sind Wirkstoffe, die wir brauchen, die tierischen Ursprungs sind und die eingesetzt werden, um die Blutgerinnung zu beeinflussen. Ein reiner Zufall, dass dieses Produkt oder diese Chargen an diesem schlechten Heparin nicht nach Europa kamen. Und wie sich dann herausgestellt hat, meine Damen und Herren, war es so, dass dieses Heparin chinesischen Ursprungs war und dann letztendlich über kaum nachvollziehbare Kanäle letztendlich in die USA gelangte. Und daran diesem Beispiel hat sich gezeigt, wie schwierig die Situation heute in einer globalisierten Welt der Arzneimittelproduktion ist. Die amerikanische Zulassungsbehörde geht heute davon aus, dass wir in, nur um ein Beispiel zu nennen, in China rund 3.500 Betriebe haben, die sich mit Arzneistoff bzw. Arzneimittelproduktion beschäftigen. Und nach unseren gültigen internationalen Regularien wäre es zwingend notwendig, dass diese Betriebe regelmäßig einer entsprechenden Überprüfung sozusagen unterworfen werden. Aus amerikanischer Sicht stellt die Zulassungsbehörde fest, ist es unmöglich, in angemessener Zeit hier alle Betriebe zu auditieren. Mit dem bestehenden Personal würde die amerikanische Zulassungsbehörde 13 Jahre brauchen, um sozusagen alle diese Betriebe einer ordnungsgemäßen Kontrolle zu unterziehen. Was eigentlich ein Wahnsinn ist. Eine unangemeldete Prüfung ist meist aufgrund der Sprachbarrieren gar nicht möglich. Das heißt, die amerikanische Zulassungsbehörde geht hier so vor, dass sie priorisiert und sagt, okay, wir vertrauen einer bestimmten Gruppe von Herstellern, das glauben wir, da ist alles in Ordnung. Da gehen wir einmal viel später erst zu einem Audit hin. Wir nehmen uns einmal andere Betriebe vor, die wir nicht kennen, wo wir den Verdacht haben, dass es Probleme geben könnte. Und genau in diesem Setting war es eben leider möglich, dass sozusagen mit krimineller Energie in einer Produktionsstätte in China sozusagen dieses Heparin gestreckt wurde mit einer ähnlichen Substanz, einfach um auf einfache Art und Weise Geld zu machen. Und letztendlich, muss man sagen, hat das natürlich für viele Betroffene, die dann diese Arzneimittel eingenommen haben, entsprechend schlimme Folgen gehabt. Welche Arzneimittel werden heute gefälscht, meine Damen und Herren? Da können wir festhalten, anders als so mancher glaubt, ist es nicht so, dass heute nur Arzneistoffe zur Behandlung der erektilen Dysfunktion gefälscht werden. Also Stichwort Viagra, Levitra, Cialis. Wir können heute davon ausgehen, und das machen die Beschlagnahmungen insgesamt weltweit deutlich, es werden heute alle Arzneistoffklassen bzw. alle Wirkstoffe gefälscht, die man sich vorstellen kann. Das Ganze bezieht sich nicht mehr nur ausschließlich auf Wachstumshormone, auf Mittel gegen Haarausfall, auf Mittel zur Behandlung der erektilen Dysfunktion. Heute werden Antibiotika gefälscht, heute werden Anti-Malaria-Arzneimittel gefälscht, Antihypertensiva, Kontrazeptiva. Es gibt sozusagen heute eine ganz breite Palette. Aber natürlich sind es vor allem auch die Lifestyle-Arzneimittel, die hier gefälscht wurden. Auch hier stellt die Europäische Kommission fest, dass selbst so hochethische Mittel, die eingesetzt werden zur Behandlung von Tumorerkrankungen, in hohem Maße gefälscht werden und auch im Handel sind, was dann natürlich auch ein Riesenproblem ist. Die WHO hat für einen Zeitraum von 1999 bis 2002 folgende Zusammenstellung gemacht, und zwar eine Zusammenstellung, die uns zeigt, wie weltweit Arzneimittelfälschungen zusammengesetzt sind hinsichtlich ihrer Indikationsgebiete. Sie sehen von Asthmamitteln über Hormonpräparat, Antibiotika, Schmerzmittel und ein großes Tortenstück, das viele andere Arzneimittelklassen zusammenfasst. All das ist heute festgestellt worden. Sie sehen hier ein kleines Logo, meine Damen und Herren, mit dem Kürzel ZL. Das ZL steht für Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker, das sich hier in Eschborn befindet, eine Institution der deutschen Apothekerschaft. Ich bin seit einiger Zeit der wissenschaftliche Leiter dieses Hauses und wir haben eine Studie gemacht zum Thema Propecia. Propecia wird der eine oder andere von Ihnen vielleicht kennen. Ich werde kurz den Wirkstoff erläutern. Das ist ein Enzyminhibitor mit dem Wirkstoff Finasterid, ist entwickelt worden ursprünglich zur Behandlung der gutartigen Prostatahyperplasie. Das heißt, wenn es zu einer gutartigen Vergrößerung der Prostata kommt, dann kann man dieses Azasteroid Finasterid einsetzen, um sozusagen die Prostata in Schach zu halten, was die Größe betrifft. Und dann hat man festgestellt, wenn man diesen Wirkstoff Finasterid niedrig dosiert, dann hat man wenig Effekte auf die Prostata, aber einen guten Effekt, was die androgenetische Alopezie betrifft. Der Österreicher würde sagen, die Glatzenbildung beim Mann. Ja, das ist nicht etwas, was gesundheitsproblematisch wäre. Wenn Sie keine Haare am Kopf haben, leben Sie trotzdem gleich lang, ja, wenn Sie androgenetische Alopezie haben. Aber der ein oder andere sagt dann doch, ja, ich möchte nicht da oben sozusagen ganz kahl herumgehen und tut dann auch was dagegen und nimmt dann beispielsweise Propecia ein. Finasterid ist der Wirkstoff. Nun ist es so, dieses Produkt ist nicht ganz billig und das Problem ist, Sie müssen, wenn Sie dann hier dauerhaft diesem Haarausfall begegnen wollen, dann nützt es nichts, das eine Woche einzunehmen oder 14 Tage oder 3 Wochen, um zu sagen, okay, jetzt hilft es mir und jetzt hören wir mal auf. Nein, das müssen Sie dann schon über Monate, Jahre nehmen, um diesen Effekt sozusagen zu haben, Stabilisierung der noch vorhandenen Haarpracht. Wenn Sie nämlich dann absetzen, geht das normale Geschehen weiter. Und wir haben hier mit unseren Mitarbeitern eine Studie gemacht und wir haben dieses Produkt Propecia bei 24 Internetadressen, dubiose Adressen, da haben wir Bestellungen ausgelöst, immer ohne Vorlage eines gültigen Rezepts. Ist übrigens auch ein Wahnsinn. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also es ist unglaublich, dass man heute, ich sage mal, nahezu jedes Arzneimittel, sei es noch so bedenklich im Grundsatz, über das Internet beziehen kann. Ich halte das wirklich für einen Skandal. Und wir haben dann aus diesen Bestellungen insgesamt 14 Lieferungen bekommen, 14 Lieferungen, ja, von 19, abgebucht ist überall worden, ja, abgebucht ist überall worden, aber geliefert ist nur insgesamt 14 Mal und von diesen 14 Lieferungen waren 6 Fälschungen. 4 dieser Präparate ohne Wirkstoff, 2 Präparate mit einem Mindergehalt an Wirkstoff und mangelndes Freisetzungsverhalten. Das heißt, man hat hier schon erkannt, dass das Produkt gefälscht war. Auffällig war, meine Damen und Herren, dass bei diesen Fälschungen visuell das Original von den Fälschungen nicht zu unterscheiden war. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier, ja, ist wie ein Würfelspiel, wie eine Lotterie. Wenn Sie solche Produkte in gefälschter Form bekommen, ist das echt schwierig. Wo ist jetzt hier das Original, wo ist hier die Fälschung? So sieht das Produkt im Grundsatz aus. Und wir sehen hier noch einmal, ich sage einmal, genau gegenübergestellt das Original. Ja. Das ist ein gefälschtes Produkt mit einem Mindergehalt. Ja. Und in diesem Produkt war überhaupt kein Wirkstoff. Sie werden mir zugeben, so einfach wäre es nicht gewesen, auch für einen Experten nicht, hier eine Fälschung von einem Original zu unterscheiden. 2. Studie. Viagra. Ich habe hier an ähnlicher Stelle, auch in der Night of Science, über Wirkstoffe zur Behandlung der erektilen Dysfunktion vorgetragen. Das tue ich jetzt hier nicht, aber ich muss natürlich für die Laien hier vielleicht auch ein klein wenig erklären, um was es geht bei diesem Produkt. Dieses Produkt enthält den Wirkstoff Sildenafil. Sildenafil-Zitrat mit dem Produktnamen Viagra wurde 1998 in den Markt eingeführt, wenn Sie so wollen, eine echte Sprunginnovation, erstmalig eine suffiziente Therapiemöglichkeit für Männer, die an erektiler Dysfunktion leiden. In der Zwischenzeit gibt es auch ähnliche, vergleichbare Produkte mit dem gleichen Wirkmechanismus, allerdings mit anderen Wirkstoffen. Das sind sogenannte Phosphodiesterase-5-Hämmer. Und man muss ganz nüchtern sagen, bei indikationsgemäßer Anwendung ist das etwas, was vielen Betroffenen wirklich hilft und damit sozusagen auch ganzen Partnerschaften. Und wir haben hier auch eine Studie gemacht, und zwar 10 Bestellungen ausgelöst bei beliebigen Internetadressen, wo klar war, das ist nichts Offizielles, sondern was Inoffizielles, nicht Autorisiertes. Und wir haben dann hier diese Produkte untersucht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also das, was wir da erlebt haben, das hat wirklich den Boden ausgeschlagen. Das waren zum Teil sehr perfekte Fälschungen, aber auch wirklich problematische, muss man ganz klar sagen. Was mich an diesen Untersuchungen, was diese Untersuchungen gezeigt haben, war, dass viele Produkte zwar optisch super aussahen, aber dass da zum Teil eben Produkte dabei waren, wo auf der einen Seite wenig Wirkstoff enthalten war, aber gleichzeitig andere Stoffe enthalten waren, wo man gar nicht sagen konnte auf die Schnelle, was da enthalten ist. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem in Bezug auf die Sicherheit der Anwendung. Und ich kann mich noch gut erinnern, weil im Zusammenhang mit dieser Studie haben wir sehr intensiven Kontakt gehabt mit dem Focus, mit diesem Magazin Focus. Und die Redakteurin, die sich damals um diesen Beitrag gekümmert hat, die war dann angesichts dieser Situation so betroffen, dass dann ganz groß auch über diese Geschichte berichtet wurde und das Thema Fälschungen sozusagen insgesamt gesehen sehr, sehr gut auch in Deutschland transportiert wurde. Jetzt kann man an der Stelle einmal ein bisschen nachvollziehen, was bedeutet das eigentlich, zum Beispiel an dieser Stelle ein Produkt vor sich zu haben, in der Hand zu haben, das zu wenig Wirkstoff enthält. Stellen Sie sich folgende Situation mit mir vor. Irgendjemand bestellt sich so ein gefälschtes Produkt, wo nur 50% des deklarierten Wirkstoffes enthalten ist. Sildenafil-Citrat, Viagra. Gut, der Mann nimmt das, steht fest, es gibt ja hier mehrere Dosierungen, 25, 50, 100 Milligramm, und wir hatten ja diese 100 Milligramm Produkte untersucht. Wir nehmen jetzt diese Situation an, dass hier jemand ein solches Produkt einnimmt und dann feststellt, die Dosis wirkt bei ihm nicht. Dann ist es naheliegend, dass im Rahmen sozusagen der Selbstmedikation, in diesem Fall ein wirklicher Fehler, ein Problem, natürlich bei der nächsten Anwendung gleich die Dosis verdoppelt wird, auf zweimal, ja, also zwei Viagra-Tabletten. Dann wirkt es, weil dann sind ja nicht 200 Milligramm entsprechend der Deklaration zur Anwendung gebracht worden, sondern 2 x 50 oder 2 x 60 Milligramm, was dann 100 oder 120 Milligramm entspricht, also der Zieldosis, wunderbar, tolle Wirkung. So, und dann kommt vielleicht doch das Bewusstsein bei dem Anwender, dass das eher ein Problem sein könnte mit diesen vielleicht nicht so ganz sicheren Arzneimitteln. Und dann geht der Betreffende zum Urologen, lässt sich ein solches Produkt verschreiben, geht in eine deutsche Präsenzapotheke, holt sich ein Originalpräparat, wendet das wieder an, aber in der Meinung, ja, er braucht zwei, damit hier die Wirksamkeit da ist, nimmt er zweimal das Original, dann aber 200 Milligramm, meine Damen und Herren, und dann können Probleme auftreten. Und da ist einmal, ich sage einmal, ein leichter Blutdruckabfall möglich, vielleicht auch sogar ein kleiner Bewusstseinsverlust, was in dieser Situation eigentlich auch nicht wirklich gewünscht ist. Das sind die Probleme, die auftreten können. Ja? Neben vielen anderen Dingen, die ich hier gar nicht alle beschreiben möchte. Die Weltgesundheitsorganisation, meine Damen und Herren, hat vor einiger Zeit eine ziemlich aktuelle Studie 335 Fälle von Fälschungen analysieren lassen und hat hier eine solche Analyse gefunden. Bei 60% der Produkte, die als Fälschungen identifiziert wurden, enthielten die Produkte keinen Wirkstoff. Rund 15% mit falschem Wirkstoff, 17% der richtige Wirkstoff, aber nicht in der richtigen Konzentration. Und mit dem richtigen Wirkstoff in der richtigen Konzentration waren insgesamt nur 7%. Diese Quelle stammt aus diesem German Pharma Health Fund, eine gemeinnützige Einrichtung, die weltweit tätig ist, um Arzneimittelfälschungen sozusagen Herr zu werden. Hier werden auch, ich sage mal, kleine Labors, Feldlabors entwickelt, die dann auch in der Lage sind, vor Ort in Afrika beispielsweise Fälschungen zu identifizieren. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass ein Problem bei dieser gesamten Fälschungsstory die Sache ist, dass 80% aller in der Bundesrepublik und in den USA verbrauchten Arzneimittel letztendlich ihren Ursprung gar nicht hier in Deutschland und in Europa haben, sondern in Ländern, wo ich persönlich der Auffassung bin, dass die Kontrollsysteme nicht ausreichend sind. Ganz klar ist, dass ein Vertriebsweg außerhalb der etablierten und legalen Verteilerkette ein Problem ist und wenig bis gar nicht überwacht ist. Das ist dem Verbraucher oftmals gar nicht bewusst, muss man ganz klar so sagen. Aus diesem Grund muss man festhalten, ist es wirklich notwendig, dass hier auch was unternommen wird gegen dieses Problem der Fälschungen. Ich hatte jetzt schon darauf hingewiesen, dass ich mir wünschen würde, eine weltweite Ächtung dieser Fälschungen. Und das muss natürlich passieren, nicht nur auf nationalem Niveau, sondern insbesondere auf europäischem Niveau. Die Europäische Kommission, die wir in dieser Frage auch beraten haben, hat ja in den letzten Jahren stärker als in den letzten 10 Jahren oder in den Jahren zuvor sich des Themas Fälschungen angenommen und hier auch entsprechende Regularien erlassen. Aber letztendlich geht es noch immer darum, hier noch mehr zu tun als bisher, um sicherzustellen, dass die Arzneimittelfälschungen zurückgedrängt werden. Das wird niemals ganz möglich sein, aber es geht darum, die Latte höher zu machen, um das Einfallstor für gefälschte Arzneimittel weltweit zu verringern. Was sehr erfreulich ist, und das ist ein wichtiger Punkt, ist die Tatsache, dass heute insgesamt Anstrengungen unternommen werden, glaubhafte Anstrengungen, um bei der Produktion der Arzneimittel Mechanismen sozusagen zu implementieren, die es erschweren, Fälschungen auf den Weg zu bringen. Es gibt heute insbesondere bei hochpreisigen Arzneimitteln herstellergetrieben sozusagen Anstrengungen und Bemühungen, die gar nicht so teuer sind, letztendlich aber die Möglichkeit bieten, Fälschungen zu identifizieren. Wissen Sie, ich habe vor 8 Jahren noch darauf hingewiesen, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass es möglich ist, in einem österreichischen Supermarkt, wenn Sie ein Rindschnitzel kaufen, nachvollziehen zu können, auf welcher Wiese dieser Ochse, ich sage mal, sein Leben verbracht hat, bis er geschlachtet wurde, um dann an Mann und Frau gebracht zu werden, es aber gleichzeitig noch immer Lücken gibt in der Frage der Überwachung der Verteilerkette der Arzneimittel. Ich glaube, wir könnten das Problem Fälschungen auch dann in den Griff bekommen, wenn es uns gelingt, sozusagen von der Produktion bis hin über die Verteilung, über die Großhändler, bis hin zur Abgabe in den Apotheken, hier ein Monitoring-System zu haben, um sicherzustellen, dass hier keine Fälschungen in die Verteilerkette kommen. Die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, meine Damen und Herren, bin sicher, dass hier einige, die im Auditorium sitzen, auch Mitglied dieser Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft sind, insbesondere die, die Pharmazie studiert haben. Ich sehe hier den Privatdozenten Helmstetter, ja, von dem weiß ich, dass er Mitglied der DPHG ist. Meine Damen und Herren, hat eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, um sich dieses Themas Arzneimittelfälschungen anzunehmen. Frau Professor Holzgrabe, meine Vorgängerin als Präsidentin dieser Gesellschaft, leitet diese Arbeitsgruppe und hat in den letzten Jahren auch wesentliche Beiträge geliefert, auch zur wissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Themas. Sie hat sich beispielsweise sehr intensiv auch dieser Sache angenommen mit diesen gefälschten Heparinen und hat mit Hilfe moderner Analysenverfahren, in diesem Fall NMR, sehr schön aufzeigen können, wie diese Verteilerwege weltweit funktionieren. Warum sind Menschen oftmals so, ich sage mal, nahezu naiv, wenn es sozusagen um die Frage geht, warum neigen Menschen dazu, sichere Wege zu verlassen, um sich in Gefahr zu begeben, auch was das Thema Arzneimittel betrifft. Und da kann man sagen, das liegt daran, dass viele Menschen meinen, weil bei uns hier alles so weit funktioniert, kann es das Problem Arzneimittelfälschungen gar nicht geben. Verbraucher kennen keine Fälschungen aus eigener Erfahrung, da deutsche Apotheken sicher sind und deshalb schließen die Verbraucher überall an, das muss das auch so sein. Und das ist nicht. Und ich muss ja eines sagen, ich gehe ja auch preisbewusst einkaufen. Aber Arzneimittel unter dem Gesichtspunkt, Geiz ist geil, sich besorgen zu wollen, ist ein Fehler. Wenn jemand heute eine Fernreise vorhat, und ich will jetzt hier kein Land diskreditieren, ja, in ein afrikanisches Land, um dann da vor Ort auch, ich sage mal, seine Arzneimittelbestände aufzufrischen, nach dem Motto, da kann man sich ja vielleicht die Hälfte vom Ägyptenurlaub sparen, dann ist das ein schwerer Fehler, kann ich Ihnen sagen. Die Gefahr, dass Sie da ein gefälschtes Arzneimittel in die Hand bekommen, ist riesengroß. Schnäppchenmentalität bringt hier nichts. Wunsch nach Anonymität ist natürlich auch ein Thema. Mir ist schon bewusst, dass das ein Problem sein könnte, aus welchen Gründen auch immer, dass jemand sagt, ja, ich will mir mein Viagra lieber nicht beim Arzt verschreiben lassen, das ist mir eher peinlich, darüber zu sprechen, ja, ich hole mir das einfach aus dem Internet. Auch das ist ein Fehler. Ja, und dann natürlich auch noch die Unerfahrenheit mit dem Medium Internet, das kann natürlich auch dazu führen, dass kein Bewusstsein da ist, wie leicht man Internetseiten nachbauen kann. Ich habe einen Kollegen, der in Bonn eine Professur hat, ich weiß gar nicht, was das genau für eine Professur ist, es geht eher um Zulassungsfragen, Regulatory Affairs, Herr Schweim, der frühere Leiter des deutschen BfArMs, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und Herr Schweim hat gezeigt, durch sehr interessante Untersuchungen, wie einfach es ist, ich sage einmal, so offizielle Portale auch von sozusagen legalen Apotheken, Internetapotheken nachzubauen. Und ich sage Ihnen, die Tests haben gezeigt, das ist A, ganz einfach und B, fallen viele Menschen auch schnell drauf ein. Das heißt, in diesem Bereich, muss ich sagen, ist das Internet alles andere als sicher. Wie kann man sich vor Arzneimittelfälschungen insgesamt schützen? Wir haben ja die Möglichkeit, Gott sei Dank hier. Eine afrikanische Mutter, die ihre Kinder mit Antibiotika behandeln muss, hat nicht die Möglichkeit, unter Umständen, ich sage einmal, hier auf gesicherte Quellen zurückgreifen zu können. Aber europäische Verbraucher haben eigentlich die Möglichkeit, sich mit sicheren Arzneimitteln zu versorgen. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, es geht nur so, dass man die Wege bedient, die heute als sicher gelten. Und das ist die legale Verteilerkette. Und insbesondere, wenn Sie Fernreisen machen oder wenn Sie ins Ausland kommen, sollten Sie wirklich nur, ich sage einmal, dann Arzneimittel auch wirklich einkaufen oder sich verordnen lassen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie absolut auf der sicheren Seite sind. Im Zweifel fragen Sie lieber immer auch einen Experten um Rat. Ja, jetzt frage ich mich, wie das ist hier, also Diazepam, Ratiopharm-Lösung. Ich habe das nicht mitgebracht, ja. Wenn wir gleich mal mitnehmen, einmal schauen, was da drinnen ist, ob das ein Original ist oder nicht, gehe mal davon aus. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, wenn Sie heute nach Hause gehen und über die Night of Science berichten, dann sollten Sie auch sagen, dass das eine ganz tolle Veranstaltung war. Wenn Sie auf das Thema Arzneimittel kommen, dann sollten Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass Arzneimittel etwas ganz Wunderbares sind, dass Arzneimittel, wenn sie indikationsgemäß eingesetzt werden, sicher sind, dass aber Arzneimittel wie viele andere Produkte auch leicht gefälscht werden können und dass wir hier zwar auf der sicheren Seite sind, aber weltweit gesehen dieses Problem ein wirklich ausuferndes Problem ist. Und wenn es uns nicht gelingt, auf europäischer Ebene, im Zusammenwirken aber auch mit den USA und mit anderen Ländern, hier weltweit eine Charta zu etablieren, die sich gegen Fälschungen richtet, dann will ich nicht ausschließen, und das sage ich hier auch ganz deutlich und im Bewusstsein meiner eigenen Erfahrungen in diesem Bereich, dann wird es nicht lange dauern. Ich sage keine 10 Jahre, bis wir auch hier in der Bundesrepublik möglicherweise eine Situation haben, die ich mit einem Beispiel beschreibe. Ein gefälschtes Arzneimittel kommt hier bei uns in den Handel. Keiner entdeckt das. Die Produkte kommen in eine Klinikapotheke, werden dort eingesetzt und dann haben wir eine Bildschlagzeile, die ganz deutlich ist, Todesfälle auch in Deutschland durch gefälschte Arzneimittel. Ich will hier nicht etwas an die Wand malen, was für Verunsicherung sorgen soll. Nach wie vor ist diese Versorgung hier in Deutschland sicher, überhaupt keine Frage, aber wenn wir nicht aufpassen und sicherstellen, dass wir diese Fälschungen zurückdrängen, dann hat auch Deutschland und andere europäische Länder das Problem, dass solche Produkte auch in den Markt kommen. Ich will hier an dieser Stelle schließen, meine Damen und Herren, mit dem Hinweis, dass ich noch einmal, und das mache ich jetzt als Vice President, als Vizepräsident dieser Universität, ich glaube, ich bin jetzt der Letzte, wenn ich das richtig sehe, insbesondere den studentischen Organisatorinnen und Organisatoren dafür danken möchte, dass sie sich auch in diesem Jahr wieder massiv dafür eingesetzt haben, dass es zu dieser Night of Science kam. Eine Sache, die man wirklich nur schätzen kann, die zeigt, wie stark das studentische Engagement an dieser Universität ist. Und ich habe selten Tage erlebt, wo dieser Campus, Tage und Nächte erlebt, wo dieser Campus so gut besucht war, wo ich Menschen getroffen habe, die gesagt haben, es macht Spaß an dieser Uni zu sein, sie auch zu besuchen. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und bevor wir jetzt auseinandergehen, möchte ich allerdings noch eine Frage beantworten von einem Kollegen, der hier vorne sitzt. Das habe ich nicht gesagt. Nein, um Gottes Willen. Wenn da der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich Ratiopharm macht sehr gute Arzneimittel. Darauf hinspielt, dass halt es zu solchen Fälschungen kommt und dass das auch so angenommen wird. Das war jetzt ein ganzes Bündel von Aussagen bzw. Feststellungen und Fragen. Ich möchte jetzt an der Stelle nicht über Patent sprechen. Ich will hier an der Stelle zwei Aussagen machen. Erstens, Arzneimittel werden heute von Pharmaunternehmen produziert und ich denke, ungeachtet vieler Probleme, die wir vielleicht auch mit Arzneimitteln haben, möchte ich hier etwas sagen, was nicht von mir kommt, sondern von einem Kollegen, der in der Zwischenzeit emeritiert ist, ein ganz berühmter Kollege aus Frankfurt, Ernst Mutschler, der einer der ganz großen Pharmakologen hier im Land, aber auch in Europa ist. Und er hat an dieser Stelle hier aus Anlass seiner Emeritierung Folgendes gesagt. Die Arzneimittel, die wir heute zur Verfügung haben, zur Prävention und zur Behandlung und zur Diagnostik der verschiedensten Erkrankungen, um diese Arzneimittel, und das ist jetzt eine Aussage, die richtet ganz auch an Ihre Adresse, um die würden uns unsere Großeltern und Urgroßeltern beneiden. Vor 80, vor 100 Jahren, meine Damen und Herren, war es nahezu selbstverständlich, dass in jeder Familie Menschen ganz jungen Alters verstorben sind an ganz banalen Erkrankungen, weil es keine entsprechenden Arzneimittel gab. Lassen Sie mich dazu Folgendes sagen. Mein Vater hat gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert. Ich habe ihm eine Familienchronik geschenkt, die ich mit meinen Geschwistern in den letzten Jahren erarbeitet habe. Und ich habe dabei festgestellt, dass auch in meiner Familie es sozusagen Fälle gab, wo Kinder und Jugendlichen an Lungenentzündungen verstorben sind, wo heute, ich sage mal, kein Mensch mehr sagen würde, das ist ein Riesenproblem. Heute haben wir Gott sei Dank die Arzneimittel zur Verfügung, um viele Probleme lösen zu können. Ich gebe gerne zu, dass wir das Wünschenswerte noch nicht erreicht haben in vielen Bereichen. Trotzdem müssen wir festhalten, der Arzneischatz ist in den letzten 100 Jahren gewachsen. Darauf sollten wir stolz sein und wir sollten sozusagen hier jetzt nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Natürlich kritisch die Dinge auch sehen, keine Frage. Aber letztendlich hat sich die Situation insgesamt für uns gebessert. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken und wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Frühstück und vor allem auch eine sichere Heimfahrt. Vielen Dank.